So, ich heiße euch alle herzlich willkommen zur zweiten Algebra 2 Vorlesung. Für alle, die mich noch nicht kennen sollten, ich bin Sophie. Ihr kennt mich möglicherweise schon aus dem Mathe-Treff oder jetzt auch aus der Algebra, denn ich werde das Tutorium halten. Das Tutorium Tiny Verbswatch findet immer genau hier nach in diesem Raum statt. Ist auch heute jetzt gewilligt worden, der Raum. Und ich kann nur so viel sagen, besucht das Tutorium, das wird sehr cool. Wir machen da jede Menge coole Sachen. Es gibt jede Woche einen ultimativen Studiumstipp von mir und Prüfungsvorbereitung jede Woche. Also kommt gern vorbei. Ihr werdet sonst nur gute Sachen verpassen. Nein, okay. Dann, ja, ich habe heute die Ehre, die Vorlesung zu vertreten. Und auch heute werden wir ganz, ganz, ganz viel Spaß haben, weil heute starten wir das zweite Kapitel Gruppen, Untergruppen und der Satz von Lagrange. Und kurze Warnung vorab. Das soll ein Safe Space sein. Heißt, habt ihr Fragen, Wünsche, Kritik, hört ihr mich nicht gut, seht ihr irgendwas nicht gut, wollt ihr Beispiele sehen, denkt ihr euch nach drei Sätzen nicht anschreiben, was ist, wo ist sie da gerade, ich komme gar nicht mehr mit, einfach reinschreien, hey Sophie, ich komme seit drei Sätzen schon gar nicht mehr mit, erklär das bitte nochmal. Und dann machen wir das. So, und dann, Jean-Luc, wie immer. Ich gebe dir jetzt mal rum, die süße Raupe. Und dann könnt ihr da anonym auch, genau wie ich gerade meinte, Anmerkungen, Kritik, Wünsche, Podcast-Wünsche, Fragen reinschreiben, alles, was wonach euch so ist. Und dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem zweiten Kapitel. Im zweiten Kapitel sei stets B mit der Verknüpfung mal eine Gruppe. Und was wir zuallererst machen, ihr habt ja letzte Woche alles mal wiederholt, zuallererst werden wir die Definition von Nebenklassen, von Normalteilern verallgemeinern, auch für die Untergruppen einer Gruppe. Was heißt das im Detail? Wir gucken uns jetzt zuerst mal an, wenn wir zwei Teilmengen M und H einer Gruppe G haben, wie das Produkt definiert ist. Das Produkt von M und H ist definiert als klein m mal klein h, für klein m aus groß M und klein h aus groß H. Und im Falle, dass H eine einelementige Teilmenge ist, schreiben wir n mal x ohne die Mengenklammern. Und das Ganze ist dann so definiert, wie ihr das da lesen könnt. Mit dem zweiten Gruppenaxiom, was wir mit der Gruppe gegeben haben, ist das Assoziativgesetz die ganze Zeit dabei für diese so definierte Verknüpfung von Mengen. Dann können wir jetzt genauso wie bei den Normalteilern definieren, was eine Rechtsnebenklasse ist. Für eine Untergruppe n von g und ein Element x aus g ist dann sozusagen m mal x eine Rechtsnebenklasse von m in g. Mit g modulo m, genauso analog wie bei Normalteilern, bezeichnen wir erstmal die Menge aller Rechtsnebenklassen von m in g. Vorsicht auch hier nochmal, erlebe ich in den letzten Jahren nochmal wieder, dass es da so zu Verwirrung kommt, es ist also eine Menge von Mengen. Analog können wir das auch für Linksnebenklassen definieren. Und einer unserer Ziele ist es, und vielleicht auch noch heute, ist es zu zeigen, dass es eben gleich viele Rechts- sowie Linksnebenklassen einer Untergruppe U von G in G gibt. Einmal noch ein Vorsicht-Kommentar. Wir haben nicht unbedingt eine Faktorgruppe gegeben mit G modulo M, wenn M kein Normalteiler ist. Genau, dann noch hier eine Bemerkung, was eine äquivalente Definition eines Normalteilers ist. Der Beweis davon ist eine Übungsaufgabe. Eine Untergruppe M von G ist ein Normalteiler genau dann, wenn für alle G aus G gilt, dass N mal G gleich G mal M ist. Wir können uns ja einmal überlegen, warum das überhaupt so Sinn macht. So. Also warum es Sinn macht, dass man sich das überhaupt als Definition betrachtet. Warum geht das zum Beispiel nicht für beliebige Untergruppen U? Wenn wir beispielsweise U betrachten als diese Gruppe hier, also die Identität enthält und die Transposition 7,8 als Untergruppe der Gruppe G definiert ist als 7,8, oder sagen wir so 9 brauchen wir, sehe ich gerade. Und wir wählen als Element G den Dreierzyklus 7, 8, 9. Auch eben aus unserer Gruppe G. Dann gucken wir mal, was kommt denn bei U mal G raus? Kann mir da jemand helfen? Wir müssen ja zuerst jedes Element aus U, dann von rechts mit G multiplizieren. Was kommt als erstes raus, wenn wir D mit G multiplizieren?
Da kommt wieder der Zyklus 7, 8, 9 raus.
Yay! Was kommt raus, wenn wir, ich schreibe das mal auf, was wir jetzt machen müssen, 7, 8, die Transposition 7, 8 mal 7, 8, 9. Was ist das denn? Ja?
7, 9.
Ja!
7 gedacht. Gedacht 9, 9, gedacht 7. Ja, 7, 9.
7, 9, genau. Denn, wie können wir das denn ganz schnell sehen? Wir erinnern uns nochmal an letzte Woche, da habt ihr ja gesehen, dass man so einen Dreierzyklus auch schreiben kann als zwei Transpositionen, als Produkt zweier Transpositionen. Dann ist das ja hier nichts anderes als 7, 8 mal 7, 9. 7, 8 hört sich mit seinen Inversen 7, 8 selbst weg und übrig bleibt 7, 9. So, und jetzt gucken wir mal, was ist denn G mal U? Was steht vorne wieder? Traut euch ruhig, mit zu sprechen, es gibt keine doofen Antworten.
Also wieder der Zyklus 7, 8, 9, weil die T ist wieder der Zyklus 7, 8, 9.
Genau.
Und diesmal wird andersrum, Zyklus 7, 8, 9 mal Zyklus 7, 8, 9.
Genau, jetzt müssen wir noch überlegen, was kommt denn da jetzt raus? Machen wir das nochmal zusammen vielleicht durch den Wiederholung. Wir gucken zuerst, 7 geht auf die 8, 8 geht auf die 7. Das heißt, 7 geht auf sich selbst. 8 geht auf die 9. Die 9 wird nicht weiter bewegt, das heißt, wir können hier schreiben, 8 geht auf die 9 und die 9 geht auf die 7 und die 7 geht auf die 8. Also können wir hier die Klammer zumachen und sehen jetzt, dass wir hier auch wirklich verschiedene Mengen haben. Also U mal G ist verschieden von G mal U. Das heißt, es ist wirklich wichtig, so sinnvoll, dass wir diese Definition betrachten, weil das eben nicht für beliebige Untergruppen gilt. So. Und jetzt fragen wir uns, wann ist das Produkt zweier Untergruppen von G wieder eine Untergruppe von G? Das heißt, wir haben zwei Untergruppen A und B und wir fragen uns, ist A mal B dann auch eine Untergruppe von G selbst? Dazu betrachten wir mal folgendes Beispiel, was uns genau zeigt, dass das nicht unbedingt immer gelten muss. Und zwar, wir haben hier als Gruppe G gegeben die SIM 3 und zwei Elemente A und B, jeweils die zwei Transpositionen, 2, 3 und 1, 2. Dann definieren wir groß A als die Gruppe, die die Identität und A enthält und B als die Gruppe, die die Identität und B enthält. Wir können erstmal festhalten, A und B sind Untergruppen von G. Warum ist das so? Ja?
Weil die Identität in G ist und die Elemente A und B brauchen wir so drei. Und was sind A und B selbst? Gruppen?
Ja, also es war schon mal, die Idee glaube ich war richtig. Aber es fehlt noch so ein bisschen Schmackes in der Definition hinter. Wir kennen ja das Untergruppkriterium. Willst du darauf auch hinaus? Ja, erzähl
genau,
mal.
Also einmal haben wir das neutrale Element, die identische Abbildung, die Identität. Und dann haben wir zu jedem Element das Inverse drin, weil Transposition natürlich selbst Inverse sind.
Genau, und dann muss ja auch, also für beliebige Elemente, die der Ausgang vernehmen können, da gibt es ja, und zwar muss auch das Produkt abgeschlossen sein, sozusagen. Und das ist ja auch gegeben. Ne? Idee mal A bleibt A, das ist drin. Idee mal Idee bleibt drin. A mal A ist Idee. Und genau analog bei B. So, und jetzt könnten wir nachrechnen, was groß A mal groß B ist. Also erstmal gehen wir da analog vor wie gerade eben. Ne? Das heißt, wir rechnen sozusagen jedes Element aus A mit jedem Element aus B. Also das multiplizieren wir zusammen. Und dann erhalten wir erstmal, wenn wir nur die Identität dabei verwenden, D, A, B. Also wenn wir einmal Idee mit Idee machen, kriegen wir Idee raus. A mit der Identität bleibt A, Identität mal B wird B. Und dann haben wir noch A mal B. So, was kommt denn bei A mal B raus? Gucken wir nochmal 2, 3 mal der kleinsten Zahl an, die 1. Worauf geht die 1? Ja?
Die 3.
Nochmal nach.
Also 1 auf die 2 und die 2 auf die 3.
Die 2 wird hier hinten nicht weiter bewegen.
Ja.
Also erstmal die 1 geht auf die 2, danach kommt erstmal nichts. Jetzt gucken wir, was die 2 macht. Gucken wir wieder hier vorne. Worauf geht dann die 2?
Die 3.
Ja. Und die 3, gucken wir nach, die 3 geht auf die 2 und die 2 geht auf die 1, also können wir die Klammer zumachen. Das heißt, wir haben jetzt hier A mal B gegeben als Idee. A, B, A mal B als 1, 2, 3. So, ja gut, die Lösung steht jetzt hier irgendwie schon dran, wir können das ja mal durchsprechen. Da steht jetzt, das Produkt A mal B ist jetzt sozusagen keine Unterkolumnierung. Warum? Was geht schief? Wenn wir uns mal angucken, wie sieht A mal B aus? Hier ist Identität drin, hier ist A drin, hier ist B drin, hier ist das Produkt A mal B drin. Das war die der drei Züge 1, 2, 3. Was brauchen wir unbedingt, damit wir eine Gruppe sind? Inverse zu jedem Element, falls solche existieren. Es muss immer eins existieren, also die Identität. Aber da sind ja mehr drin. Die Frage ist, existiert hier zu jedem Element in dieser Menge das Inverse? Frage ich mal so, was ist denn das Inverse von 1, 2, 3? Ja?
Also man hält die erste Zahl fest und dreht die anderen zwei um, also 1, 3, 2.
Richtig. Das heißt, das Element 1, 3, 2 sollte jetzt auch hier drin sein, damit das überhaupt eine Gruppe sein kann. Ist das hier drin? Nein. Also ist A mal B keine Untergruppe von G. Und das heißt, es ist sinnvoll, diese Frage zu betrachten, wann A mal B eine Untergruppe wieder wird und wann nicht. Und da lernen wir heute die Antwort kennen, das ist cool. Denn wir lernen jetzt das Lemma 2, 2 kennen. Wenn wir zwei Untergruppen A und B von G haben, dann ist die Aussage, dass A mal B genau dann eine Untergruppe von G ist, wenn A mal B gleich B mal A ist. Das sieht erstmal vielleicht für den einen oder anderen komisch aus, warum das so sein soll. Würde ich sagen, starten wir mal und gucken den Beweis an. Gibt es bis hierhin denn jetzt erstmal Fragen zum Anfang? Ja.
Die zwei Mengen, M und A, die auf Seite 1 definiert werden?
Ja.
Können das beliebige Teilmengen sein?
Ja. Oder das schon? Das können erstmal beliebige Teilmengen sein. Also wie das sozusagen definiert ist, wenn wir zum Beispiel, wenn das eine, da muss auch gar nicht die Identität dabei sein, also zum Beispiel wenn wir x mal h rechnen würden für h und x aus der Gruppe g. Und das ist sozusagen so definiert als, das ist jetzt recht einfach, aber als x mal h. Also es muss keine Gruppe sein oder so. Genau.
Und wäre 5z zum Beispiel auch so ein Beispiel für den zweiten Teil, für n mal x?
Ja, inwiefern könnte das denn ein Beispiel sein?
Das ist dann so eine Lebensklasse, oder?
Also, wenn wir, was wir machen können, wir können m als 5z in der Gruppe Z plus und dann ist n sogar ein Normalteiler, weil Z mit plus ist arisch und das ist jede Untergruppe, die wir finden, ist ein Normalteiler. Und dann können wir sozusagen, dann ist ja, wir rechnen ja dann nicht m mal x, also mal steht ja nur für die Verknüpfung in der Gruppe, wir rechnen m plus x. Also sozusagen, da haben wir dann eben diese Rechtsnebenklassen, die ihr auch letzte Woche schon kennengelernt hattet, dass wir dann zum Beispiel m plus 0 betrachten, was sozusagen das neutrale Element in der Faktorgruppe bleibt. Oder m plus 1 bis 4 gehen wir ja immer in den Restklassen. Oder je nachdem, welchen Vertreter wir wählen. Aber auf jeden Fall, genau, das ist auf jeden Fall auch ein Beispiel dafür, was m sein kann. Aber eben, das war eher noch die Definition aus der letzten Woche. Jetzt betrachten wir beliebige Untergruppen sozusagen. Beispielsweise ist die Menge, die hier ist kein Normalteiler in der symmetrischen Gruppe auf drei Zahlen. Und da können wir das genauso trotzdem betrachten. Also wenn wir das hier definieren als A, können wir dann trotzdem A mal x für x aus 3 betrachten. Also das ist sozusagen die verallgemeinerte Version. Die beliebige Mengen erstmal haben wir das definiert und dann haben wir eben bei der Rechtsnebenklasse brauchst du schon eine Gruppe, dass du von Nebenklasse reden kannst, aber davor haben wir erstmal definiert, wie sieht denn überhaupt so ein Produkt aus zwischen zwei Mengen. Das ist also vielleicht auch so, wie man das jetzt definiert hat, ist das sehr einleuchtend, aber es ist ja auch immer schön, wenn man das dann mal erstmal offiziell festhält, wie das dann eigentlich aussieht. Genau. Gibt es sonstige Fragen? Nein, okay, erstmal nicht. Dann würde ich sagen, starten wir mit unserem ersten Beweis von Lemma 2.2. Also, wir haben erstmal zwei Untergruppen an G gegeben von unserer Gruppe G. Ich erinnere nochmal, dass wir in dem Kapitel G mit der Verknüpfung mal als Gruppe vorausgesetzt haben. Genau dann, wenn, schreit immer förmlich nach zwei Richtungen. Das heißt, wir fangen mit der ersten Richtung an. Wir nehmen uns her. Wir nehmen uns zuerst, dass A und B eine Untergruppe von G ist. So, dann können wir festhalten, wie wir es gerade eben gemacht haben. Für Gruppen gilt ja, dass sozusagen die dasselbe sind, wie wenn wir das in Werte von der Gruppe bilden. Das heißt, es gilt dann A mal B minus 1 Okay, Kreide lebt dann nicht so, wie ich will. Nehme ich mal eine andere. Es gilt dann, a mal b hoch minus 1 ist gleich a mal b. Und was ist denn das nochmal gewesen? Das ist die Menge. A mal b hoch minus 1 mit a aus a und b aus b. Und jetzt können wir Lemma 1.1e anwenden. Schon a mal b, das ist diese Menge. Jetzt wenden wir das Lemma 1.1e an, das war diese Henry-Jacke-Regel, dass wir sozusagen erst b minus 1 schreiben, dann mal a minus 1 mit a minus a, b aus b. Und das ist, nur das ist eine Definition. Wiederum b minus 1 mal a minus 1, was wiederum, jetzt wenden wir das hier oben an gleich b mal a ist. Also haben wir gegeben, ich mache das einmal farblich, dass a mal b gleich b mal a ist, und das wollten wir zeigen in der einen Richtung. Gibt es zu dieser Richtung erstmal Fragen? Oder ist an sich der Vorgang dabei klar? Ja?
Also bei den Inversen, die sind trotzdem noch eine Menge a und b und nicht schon in a hoch minus 1 und b hoch minus 1.
Nochmal, wo würdest du fragen?
Bei der zweiten Mengenklammer.
Ja.
Genau, das schreiben wir also, dass sie trotzdem noch in den Urmengen drin sind, a und b und nicht in a hoch minus 1 und b hoch minus 1.
Genau, warum spielt das denn keine Rolle?
Ja, weil die alle drin sind.
Genau.
Man könnte auch hinschreiben, dass die A-Element A minus 1 ist. Und
dann ist es A.
Man könnte auch direkt schon schreiben, dass die in den invertierten Mengen drin sind, oder?
Ja, aber es ist ja doppelt gemacht. Also A ist für A minus 1.
Genau.
Und B ist gleich B minus 1. Genau, also ja, ist vielleicht ein bisschen ausführlich. Ja?
Und formal in die Menge reingehen, weil das ja mal 1,1b nicht auf die Menge hier ist, sondern für.
Genau, das haben wir ja noch nicht so definiert, sozusagen. Da können wir das nur für die Elemente anwenden. Ja, gibt es weitere Fragen? Aber danke für die Hinweise. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mit der zweiten Richtung. Was wir da machen? Da nehmen wir jetzt an, dass a mal b gleich b mal a gilt. So, dann halten wir einmal fest, dass a und b ja Untergruppen von G sind. Das heißt, es ist 1g in a und in b. Das heißt, mit 1g ist gleich 1g mal 1g, also das zentrale Element können wir ja so schreiben, gilt, dass das hier in a mal b drin ist. Das ist die erste Eigenschaft des Untergrundkriteriums. Und das erste, was wir nachweisen müssen. Dass die 1 der Gruppe g, was ja auch die 1 von a und die 1 von b ist, dass die auch im Produkt drin liegt. Die zweite Eigenschaft ist, dass wir uns zwei Elemente aus A mal B hernehmen. Was machen wir jetzt? Hier folgt wieder die Hans-Jacke-Regel. Jetzt setzen wir die Klammern einfach um. Und sehen, wo drin liegt das jetzt erstmal. Das liegt in A, das hier liegt in B und das liegt in A. Jetzt finden das Ding. Das heißt, wenn wir das jetzt umklammern, das Assoziativgesetz gilt ja mit E2, das hatten wir oben in der verallgemeinerten Definition festgehalten von Nebenklassen und was das Produkt von zwei Teilmengen in einer Gruppe ist. Jetzt können wir das hier betauschen. Deshalb, das heißt, hier kommt jetzt raus, dass A mal B ist. Und A mal A ist, weil das ja eine Gruppe ist und dann abgeschlossen unter Multiplikation ist, ist A mal B. So, das heißt, das haben wir gezeigt, dass wenn wir uns zwei Elemente hernehmen, also A mal B war ein Element aus A mal B x mal y, sondern ein Element aus A mal B, das ist minus 1, dass das Produkt dieser beiden Elemente wieder in A mal B liegt. Davor haben wir gezeigt, dass das neutrale Element der Gruppe G auch in A mal B liegt. Das heißt, jetzt sind wir fertig. Wir haben damit gezeigt, Kriterium, dass eben A mal B eine Urteilung von J ist. So. Genau. Hier haben wir also auch genau das hier benutzt, dass eben 1G gleich 1A und 1B ist, also weil das eben, es gibt ja nur ein neutrales Element in einer Gruppe. Genau, gibt es hierzu Fragen zu dem Beweis? Zu dem ersten, den wir heute geschafft haben. Yay! War ich dazu schnell? Oder geht das Tempo? Okay. Genau, das waren jetzt erstmal eher so Anwendungssachen, bisschen geschickt umformen. Aber eigentlich haben wir jetzt gerade eher nur ausgeschrieben, was haben wir eigentlich gegeben. Und eben verwendet, was es ist, wenn wir eine Menge invertieren. Wir müssen der so eine Menge bilden, in einer Gruppe G. Gut. Seid ihr soweit fertig mit Abschreiben? Das war jetzt ein gemixtes Kopfschütteln und Kopfnicken. Ich warte mal noch einen Moment. Und fasse nochmal zusammen, was haben wir jetzt eigentlich gerade gezeigt? Wir haben in dem Beispiel hier oben gesehen, oder auch in den Folien, dass nicht unbedingt immer A mal B, wenn wir A und B als Untergruppen von einer großen Gruppe G hernehmen, dass dann nicht unbedingt immer A mal B eine Untergruppe von G sein muss. Jetzt haben wir ein Kriterium bekommen, wann A mal B eine Untergruppe von G ist. Und zwar eine genau dann Wenn-Aussage. So, jetzt ist ja so interessant, oder könnte interessant sein, wenn wir uns trotzdem fragen, ganz gleich, ob A mal B jetzt eine Untergruppe ist oder nicht. Wenn wir uns nochmal kurz das Beispiel angucken, Beispiel 2.1. Wenn ich euch jetzt so gefragt hätte, ohne dass ihr das hier wüsstet, dass da jetzt nur vier Elemente rauskommen. Wenn ich euch so gefragt hätte, wie groß ist denn A mal B? Wie groß ist die Menge? Könntet ihr mir das pauschal für beliebige Mengen sagen? Ja?
Kann man die Mächtigkeit von beiden Mengen multiplizieren? Also Mächtigkeit von A mal Mächtigkeit von B.
Und was machst du, wenn beide Mengen dasselbe Element enthalten? Dann zählst du die ja doppelt. Weißt du?
Also
muss man da so ein bisschen was beachten. Also man kann nicht nur einfach die Mächtigkeit von A und die Mächtigkeit von B miteinander produzieren, dann kriegt man manchmal auch doppelte Elemente. Dann denken zählen die ja nicht ganz. Dann ja, dazu kommen wir auch gleich. Das stimmt. Ja. Ich zeige euch mal, was wir gleich machen können. Wenn wir die Gruppe A haben, als diese hier, können wir gleich beantworten, was das hier ist. Die Mächtigkeit der Menge A mal B. Oder auch in manchen Fällen die Ordnung, wie wir gerade gesehen haben. Weil A mal B kann auch eine Gruppe sein, aber dafür muss A mal B gleich wie bei A gelten. Also schauen wir uns an, wie wir das machen können, wie wir das rechnen können. Dafür ist das Lemma 2.3 da. Das Lemma 2.3 und auch Achtung hier, oder auch in der Prüfung aufpassen, A mal B ist wie gesagt nicht immer eine Untergruppe von G. Redet auf der linken Seite von Mächtigkeit erstmal, A Also ihr wisst, A mal B ist eine Gruppe, dann können wir von Ordnung reden. Aber Ordnung haben wir nur für Gruppen definiert. Das heißt, erstmal fragen wir uns, was ist die Mächtigkeit der Menge A mal B? Und rechts können wir aber von Ordnung reden, denn A und B sind Untergruppen in diesem Lemma, endliche Untergruppen von G. Und in dem Fall können wir von Ordnung reden, sowohl bei A als auch bei B, als auch bei A geschnitten B. Bei der Durchschnitt beliebig vieler Untergruppen ist wieder selbst eine Untergruppe. Okay, was steht denn jetzt da? Wir sehen jetzt hier eine Formel, wie groß eben A mal B wird. Und genau das wollen wir jetzt beweisen. Also legen wir damit mal los. Gibt es bis hierhin noch Fragen? Okay. Dann starten wir mit dem nächsten Beweis. Und ich kann euch jetzt schon mal versprechen, zumindest wenn ihr euch erstmal noch in den nächsten Wochen auch damit befassen werdet und wenn ihr in der Gruppentheorie bleibt und euch weiterhin mit Gruppen beschäftigt, und das werdet ihr hoffentlich der Gruppen, sind toll. Gruppen sind absolut cool, interessant und machen Spaß ohne Ende, wie ihr merkt, heute auch wieder. Aber ihr werdet das Lemma häufig verwenden. So. Wir fangen an mit der Definition einer Relation auf dem kartesischen Produkt A kreuz B. Ich erinnere nochmal, A und B sind endliche Untergruppen von G. Ich erinnere auch nochmal, was das kartesische Produkt war. Das sind Kümmel A mal B und A aus A. B aus B. Auf diesem kartesischen Produkt definieren wir eine Relation Tilde. Und zwar wie folgt. Und zwar wäre für alle A1, A2 aus A und B1 B2 auf B definiert, dass A1 und B1 in Relation stehen mit A2 und B2 genau dann, wenn A1 mal B1 gleich A2 mal B2 ist. Dann können wir erstmal festhalten, dass die Relation Tilde dann eine Äquivalenzrelation ist. Das liegt im Grunde genommen daran, weil wir hier also ein Ist-Gleich dazwischen haben und das Ist-Gleich ist also eine Äquivalenzrelation und da vererbt sich dann sozusagen gleich direkt alles, auch wenn wir das mit Tupel betrachten. Gibt es hier zuerst noch Fragen? So, jetzt denken wir mal nach, was wir jetzt mit dieser Relation auf diesem kartesischen Produkt bekommen haben. Denn die Anzahl der Elemente in A mal B ist genau die Anzahl der Äquivalenzklassen von A kreuz B bezüglich Tilde. Denn damit, mit diesen Äquivalenzklassen, schmeißen wir eben diese doppelten Produkte, von denen ich gerade gesprochen habe, schon raus. Und ja, damit haben wir genau die Aussage gegeben, dass eben die Anzahl der Elemente in A mal B genau die Anzahl der Äquivalenzklassen von A kreuz B bezüglich Tilde ist. So, zuerst gucken wir uns an, wie viele Elemente jede Äquivalenzklasse, jede Äquivalenzklasse hat. Also wir fragen uns, wie groß ist eine jede Äquivalenzklasse? So, seien dazu A1 auf A und B1 auf B. Für alle A, B auf A kreuz B gilt dann A1, B1 steht in Relation zu A, B. Genau dann, wenn A1 mal B1 gleich A mal B gilt. Das gilt genau dann, wenn A hoch minus 1 mal A1 gleich B mal B1 hoch minus 1 ist. Seht ihr an diese Umfassung? Wir ziehen hier von links mit A minus 1 und hier von rechts mit B1 hoch minus 1 und erhalten dann diese Gleichung. Was wir jetzt aber aussehen, ist, dass hier steht ein Element aus A, hier ein Element aus B, das heißt, das hier liegt im Schnitt von A und B. Das heißt, die Äquivalenzklasse, ich kürze das mal mit so mit L-Punkt-Klasse ab. Die A1, B1 enthält, hat also höchstens A durch B viele Elemente. Weil eben alle Elemente, die in dieser Äquivalenzklasse drin sind, wir haben uns ja hier sozusagen haben uns veranschaulicht, wenn wir ein Element aus dieser Äquivalenzklasse von A1, B1 hernehmen, dann liegt dieses Element im Schnitt von A und B. Und zumindest haben wir eine Bedingung geformt, dass wir dann eben nur immer den Fall haben, dass wir ein Element aus A und B herbekommen. Und das heißt, es geht eben nur höchstens so oft, wie A und B viele Elemente hat. Das heißt, wir haben jetzt erstmal eine Ordnungseinschränkung bekommen für die Äquivalenz oder eine Mächtigkeitseinschränkung so für die Äquivalenzklasse eines Tupels aus A kreuz B. Wir zeigen jetzt, dass das sogar mindestens so viele Elemente hat und dann ist das eben gleich dem hier. So, kann ich so weit hochgehen? Gut. So, umgekehrt. Gilt für alle x aus a und b, dass a1, b1 in Relation steht mit a1 mal x, x und minus 1 mal b1, denn was kommt denn da raus? a1 mal b1 ist dasselbe wie a1 mal x und minus 1 mal b1. Das können wir übrigens die ganze Zeit so wählen, weil x, wir sind in einer Gruppe, da existiert zu jedem Element, was wir da hernehmen, ein Inverses. Das kürzt sich jetzt raus und wir erhalten hier, dass das gleich A1 mal B1 ist. Und es gilt, dass A1 mal x in A liegt und x um minus 1 mal B1 in B liegt, weil x aus dem Schnitt genommen wurde. Das heißt aber auch, dass sozusagen jedes Element, was wir irgendwie als Repräsentant einer Äquivalenzklasse betrachten, steht zumindest, weil wir hier überall ein Element aus dem Schnitt reinpacken können, steht zumindest A durch B vielen Elementen. Das heißt, die Äquivalenzklasse von A1, B1 hat mindestens A durch B viele Elemente. Insbesondere zeigt uns das jetzt, dass die Äquivalenzklassen alle gleich groß sind. Und daraus folgt dann was, was wir dann gleich sehen, und das wird es dann beenden. Den Beweis. Wir wollen gerade die Größe von A mal B bestimmen. Wir wollen auf diese Formel da kommen. Wir wollen gucken, wie viele Elemente hat A mal B, wenn A und B zwei Untergruppen einer Gruppe G sind. Dann haben wir festgehalten, dass die Größe von A mal B genau die Anzahl der Elemente, die Anzahl der Äquivalenzklassen von A kreuz B bezüglich dieser neu definierten Relation Tilde ist. Das heißt, was wir eigentlich rausfinden wollen, die Anzahl der Äquivalenzklassen von A kreuz B bezüglich Tilde. Und jetzt halten wir mal kurz fest, dass ja A kreuz B sozusagen, da die alle auch gleich groß sind, die Äquivalenzklassen, A kreuz B ist ja sozusagen, wenn wir davon die Größe betrachten von A kreuz B, die Größe aller Äquivalenzklassen mal die Anzahl der Äquivalenzklassen. Das heißt, mit der Mächtigkeit von A kreuz B ist gleich die Ordnung von A mal die Ordnung von B. Ist das jedem klar? Das ist so einfaches Abzählen, wenn wir der Tupel betrachten. Kopfschütteln oder Kopfnicken? Ja? Okay, cool. Genau, also mit dem hier erhalten wir dann jetzt schreiben wir sozusagen diese Formel, die ich gerade angedeutet habe, um. Also das ist jetzt die Anzahl der Äquivalenzklassen. Wir wissen, das hier kann geschrieben werden als die Anzahl aller Äquivalenzklassen mal der Inhalt der Äquivalenzklassen. Der ist auch gleich groß. Und jetzt tauschen wir das um. Also das ist dann sozusagen die Mächtigkeit von A kreuz B durch. Also weil eigentlich das mal, also das ist ja dann die Anzahl aller Äquivalenzklassen mal die Größe der Äquivalenzklassen, die ja gleich ist, deswegen können wir das so schreiben. Und jetzt ziehen wir sozusagen die Größe aller Äquivalenzklassen hier nach unten. Und da haben wir gerade festgehalten, dass die Äquivalenzklassen alle gleich groß sind, und zwar haben wir die Größe von A und B. Dann haben wir auch das hier nochmal festgehalten, dass das A mal B ist durch A geschnitten B und fertig sind wir. Und jetzt können wir auch nochmal das feiern für einen Moment, weil damit können wir jetzt ganz viele Sachen ganz schnell beantworten, wenn wir nach einer Größe von dieser Menge A mal B gucken. Ich schreibe das erstmal in Ruhe ab, dann gucke ich mal, ob hier oder da die ein oder andere Erklärung mehr gebraucht wird.
Also wo steckt jetzt die Anzahl der Äquivalenzklassen drin?
Das ist der hier. Wir hatten uns ja hier oben festgehalten. Also wir haben ja sozusagen nur die Äquivalenzklassen von dieser Relation betrachten. Wir schmeißen ja damit, also wenn wir nur die Anzahl der Äquivalenzklassen betrachten, dann wäre nur noch das übrig, was nicht doppelt gezählt werden kann. Ja, alles, was doppelt oder dreifach oder vierfach wäre, steckt in den Äquivalenzklassen selbst drin. Das heißt, die Äquivalenzklassenanzahl entspricht A mal B, was da rauskommt. Bei dem Produkt. Weil wir schreiben ja bei Produkten, also kann ja sein, dass A mal B gleich B mal A ist oder so. Und es kann sein, dass das Produkt zwei verschiedene Elemente trotzdem dasselbe ergibt. Und bei A mal B schreiben wir, also wir schreiben ja bei Mengen nie doppelt Elemente mit auf. Wir schreiben immer nur einmal die Elemente hin. Und um das zu garantieren, haben wir eben diese Äquivalenzrelation definiert. Und dann beschränken wir uns eben auf diese Äquivalenzklassen, damit wir diese doppelten, dreifachen, vierfachen, wie viel auch immer, rauskicken. Und das heißt, die Anzahl der Elemente aus A mal B entspricht dann die Anzahl der Äquivalenzklassen. Die Anzahl der Äquivalenzklassen steht jetzt sozusagen hier.
Und das unten sind die Elemente.
Und das unten sind die Elemente, also die Anzahl der Äquivalenzklassen. Wenn wir uns nochmal kurz überlegen, auch ein Spielfeld, also A mal C ist ja, enthält ja alle Tupel A mal B mit A aus A und B aus B. Die Äquivalenzklassen. Frau Weidecker hatte das in der linearen Algebra einmal so bezeichnet. Mit K schreiben wir hier mal von A1 und mal B1, wie wir es da oben auch betrachtet haben. Oder vielleicht übersichtlicher mit A, B. Und in der Äquivalenzklasse sind ja alle C, D drin. Auf A Kreuz B. Für die gilt, dass A, B in Relation zu C, D steht. So. Und es geht jetzt nicht darum, dass du sozusagen damit irgendwie alle Elemente kriegen kannst mit dem Produkt. Es geht nur um die Anzahl. Die Anzahl bleibt ja gleich. Du, hier hast du ja, erstmal hast du hier die Anzahl der Äquivalenzklassen. Wenn du das multiplizierst mit der Anzahl der Elemente aus den Äquivalenzklassen, das können wir hier auch nur machen, wenn die gleich groß sind. Dann erhältst du die Anzahl aller Elemente aus A kurz B. Ist das erstmal klar?
Ja, also, weil die sind jetzt, die sind jetzt jung, deswegen steht, dass man das dann so multiplizieren kann.
Genau, und dann teilen wir sozusagen. Also, ich habe gerade gesagt, dann können wir sozusagen A plus B schreiben als die Anzahl der Äquivalenzklassen mal die Anzahl des Inhalts der Äquivalenzklassen, also die Größe des Inhalts, also die Größe der Äquivalenzklassen einfach. Und dann machen wir jetzt einfach, dass wir das hier teilen. Und das, Vorsicht, aber das können wir nur hier machen. Normalerweise sind die Äquivalenzklassen nicht immer unbedingt gleich groß. Das ist hier eben der Fall. Und deswegen können wir das so machen. Genau. Wie sieht's aus? Gibt es weitere Fragen? Habt ihr noch Spaß? Das ist cool. Wir werden gleich ein paar Beispielaufgaben rechnen, damit ihr seht, oh, das macht Spaß. Damit kommen wir jetzt viel schneller voran als sonst. So, und was bringt uns das jetzt? Wollen wir uns nochmal das Beispiel von weiter oben angucken, Beispiel 2.1. Und ich habe vorhin gefragt, naja, könnt ihr mir jetzt einfach mal sagen, ohne dass ihr hinguckt, wie viele Elemente da drin sind, was in diesem Fall A mal B ist. Dann könnt ihr nachgucken, erstmal so, ist der Schnitt gerade leer oder nicht? In dem Fall ist er leer. Also nicht leer, halt, sorry. Nicht leer, sondern besteht nur aus dem 1-Element. Das neutrale Element muss ja in jeder Gruppe drin sein. Das heißt, was können wir jetzt machen? Das ist A mal B. Durch den Schnitt haben wir gerade gesagt, der ist nur einelementig, weil er nur aus der Identität besteht. Und was ist jetzt die Ordnung von A und was ist die Ordnung von B? Im Beispiel 2.1. Es war ja, also A, kein A und kein B waren ja zwei Transpositionen.
Jeweils zwei.
Genau. Echt? Hey! Und das ist auch das, was wir rauskriegen wollten, weil die Menge A mal B vierelementig ist. Aber jetzt haben wir so eine Konformel. Wir können das jetzt verallgemeinern. Da hattest du vorhin schon einen guten Kommentar gesagt. Und zwar, wenn wir jetzt beliebige Untergruppen A und B haben, die elementfremd sind. Das heißt, die, so haben wir das glaube ich nicht definiert, wenn wir Züge definiert, die elementfremd sind, so rum. Also sozusagen, wenn die Elemente aus diesen Gruppen jeweils paarweise elementfremd sind, dann haben die immer Schnitt 1. Das heißt, hier kommt immer eine 1 hin und dann können wir das immer gleich schreiben als die Mächtigkeit von A, meine Mächtigkeit von B. Und ich habe das Beispiel jetzt leider abgewischt, aber wir haben vorhin was anstehen. Ich schlage es nochmal schnell auf. Dieser 5-Zirkel-Zyklen. Und B, das hatte ich geschrieben, 1, 8. So, dann wollte ich eben ja glauben, dass es Unterkürzen sind. Und dann können wir jetzt ganz schnell auch beantworten. Was ist denn A mal B in diesem Fall? Sind, wenn wir sozusagen in dem Fall zum Beispiel erzeugt dieses eine Element, erzeugt schon diese ganze Gruppe, weil das hier ist nur das hoch der Grad, das ist das hoch 3 und das hier ist das hoch 4. Und hoch 5 kommen wir wieder bei der 1 an. Lernt ihr als nächste Woche kennen, braucht ihr jetzt nicht mehr, aber Vorschuss, dann könnt ihr das ganz schnell machen, weil sobald ihr dann eben so ein erzeugendes Element betrachtet, in dem Fall der Länge 5, wisst ihr, das hat Ordnung 5 und könnt es schon direkt hier einsetzen. Also sozusagen habt ihr einen Zyklus der Länge k mit k auf n, wisst ihr, dass die Untergruppe, die davon erzeugt wird, das lernt ihr kennen, hat Ordnung k, und dann könnt ihr hier direkt hinschreiben, ohne das Produkt auszurechnen, ohne irgendwas zu kennen, im Falle, dass die Untergruppen, die Elemente der Untergruppen Element drin sind, könnt ihr hier direkt k mal irgendwas hinschreiben. Das ist doch schon cool. Das geht schneller als sonst. Also manche Gruppen sind echt groß und ehe man da das Produkt ausgerechnet hätte und dann nochmal nachziehen muss, wie viele Elemente sind jetzt eigentlich drin in dem Produkt. Zack, die Formel. Cool. Cool, cool, cool. So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir eine Vorbereitung. Das Kapitel 2 heißt ja, jetzt muss ich mal gucken, Gruppen, Untergruppen und der Satz von Lagrange. Jetzt werden wir den Satz von Lagrange vorbereiten.
Elementfremd heißt alles, den Durchschnitt mit der Identität.
Nee, elementfremd heißt. Elementfremd heißt, also zum Beispiel der Zyklus 1, 2, 3. Zweifel nicht elementfremd, wenn hier kommen zwei Kreise der Quintett. Wenn also dieselben Elemente, dieselben Zahlen bewegt werden. Aber zum Beispiel 1, 2, 3 und 7, 8, die sind elementfremd. Ist das Prinzip dahinter klar? Oder noch ein Beispiel mehr? Also es reicht auch schon, wenn hier 7, 3 stehen würde, oder 3, 7 eher, dann fangen wir mit der kleinsten Zahl an, dann wäre auch das nicht elementfremd, weil da sind 3.
Ich meinte bei den Mengen.
Das ist so nicht definiert. Also es gibt, ich meinte, wenn ich das falsch gesagt habe, Entschuldigung, ich meinte immer, wenn die Elemente jeweils paarweise elementfremd sind, auszusagen. Also sozusagen, wenn alle Zahlen, die in A belegt werden, keiner Zahl entspricht, die hier belegt wird. Genau. Gibt es sonstige Fragen? Nein. Oh, dann, ja genau, Kapitel 2 und der Satz von Lagrange. Den bereiten wir jetzt vor. Mal gucken, ob wir den heute noch sehen können, aber den bereiten wir jetzt schon mal vor. Auch generell das Lemma, was wir jetzt sehen, das ist schon sehr groß an sich mit seiner Aussage an sich. Und es leistet, wie gesagt, eigentlich auch schon eine komplette Beweisvorarbeit, die wir dann im Satz von Lagrange eigentlich schon noch verwenden. So, genau. Was sagt denn Lemma 2.4 aus? Wir haben eine Untergruppe U von G gegeben. Dann sagt das Lemma 2.4 aus, dass G die disjunkte Vereinigung der paarweise verschiedenen Rechtsnebenklassen von U und G ist, dass alle Nebenklassen von U und G gleichmächtig sind und das entsprechende Aussagen auch für linksliegende Klassen geben. Fangen wir mal an mit dem Beweis. Könnt ihr die Aussage erstmal auf euch wirken lassen? Die ist auch schon sehr groß, sehr schön. Gerade auch, dass die Nebenklassenkulturen jeder gleichmäßig sind. Noch Achtung, hier ist U einfach eine beliebige Untergruppe, es muss kein Normalteiler sein. Was können wir machen? Wir haben mehrere Sachen zu beweisen. Wir beweisen zuerst, dass G die disjunkte Vereinigung der paarweise verschiedenen Rechtsnebenklassen von U und G ist. Und wir zeigen auch die Aussage nur für Rechtsnebenklassen. Bei G aus G. Da U eine Untergruppe von G ist, gilt, dass 1G in U liegt. Und somit gilt für alle G aus G, dass dann G geschrieben werden kann als 1G mal G und damit ist das in U mal G drin, eine Rechtsnebenklasse von U in G. Und das zeigt schon, was wir zeigen wollen. Also ist G die Vereinigung aller Rechtsnebenklassen, hört sich mal so ab, von U. Jetzt wollen wir zeigen, dass diese Nebenklassen aber auch alle disjunkt sind. Für G und H aus G und U mal G geschnitten U mal H ungleich der Lehrlinge. Wir wollen jetzt zeigen, dass diese Mengen gleich sind. Naja, wenn wir uns das erstmal so hernehmen, dann gibt es X und Y aus U so, dass mal G gleich Y mal H ist. Und daher, jetzt formen wir einfach oben und ziehen von links mit Y minus 1. Y minus 1 mal X mal G gleich H. Jetzt nehmen wir uns ein ganz beliebiges Element U mal H aus Groß U mal H her. Dann ist U mal H, jetzt setzen wir ein, was wir hier für H erhalten haben. U mal H gleich U mal Y minus 1 mal X mal G. Jetzt ist das hier Element U, weil Y und X sind aus U, U ist aus U. Also ist das hier in U mal G. Das liefert uns U mal H liegt in U mal G. Ganz analog zeigt man U mal G Teilmenge U mal H. Da formt man dann sozusagen einfach hier, rechnet man mal von links mit x und minus 1 hat dann G als so eine Darstellung, lädt dann U mal G aus Groß U mal G und hat dann so eine äquivalente Formung. Das läuft also alles analog ab. So, ja, und damit folgt, dass je zwei verschiedene Rechtsnebenklassen von UNG sind, disjunkt. So, was bleibt da jetzt eigentlich noch übrig von der Aussage? Wir wollen zeigen, dass alle Nebenklassen von U in G gleichmächtig sind. Ja.
In der zweiten Zeile von unten, das heißt in UH, U mal H ist
hier?
Teilmenge?
Oh ja. Teilmenge. Weil wir ja gezeigt haben, sozusagen, wir haben uns ein Element aus. Genau, also wir haben uns zwei Elemente aus U hergenommen, das heißt. Hier bei y mal h aus u und wir haben dann eben gezeigt, dass, nee, Entschuldigung, hier, u mal h aus groß u mal h und wir haben gezeigt, dass u mal h in groß u mal g liegt. Damit haben wir eben gezeigt, dass u mal h eine Teilmenge von u mal g ist und analog zeigt man dann u mal g liegt in u mal h. Genau, gibt es bis hierhin sonstige Fragen erstmal noch? Könnt ihr alles lesen? Ist das Tempo okay? Tempo zu langsam, Tempo zu schnell. Hat ja noch Spaß. Das macht Spaß. Ja.
Wie folgt dann das letzte, dass hier zwei verschiedene Rechtsnebenklassen von U und G disjunkt sind?
Nochmal.
Wie folgt dann der letzte Satz?
Achso, genau, weil wir gezeigt haben, wenn die ein gleiches Element enthalten, dann sind es schon dieselben. Also dann ist die Menge gleich sozusagen. Und das heißt, wenn sie ein gemeinsames Element haben und die Rest gleich sind, heißt das, wenn sie nicht gleich sind, dann sind sie disjunkt. Und daraus folgt dann eben, dass für je zwei verschiedene Rechtsnebenklassen gilt, dass die disjunkt sind. Genau. Weitere Fragen? Fragen sind toll. Merkt euch das bitte, auch das ganze Semester, auch im Tutorium. Will ich das alles nochmal sagen? Fragen sind immer richtig toll. Es gibt keine dummen Fragen. Fragen sind willkommen. Deswegen habt ihr Fragen. Aber nein, okay, ihr seht erstmal ein bisschen zufrieden aus, würde ich sagen. Dann machen wir den letzten Teil des Beweises. Oh ja,
Also für diese, für Lehmann 2, 3.
Lehmann 2. Ja.
Das ist für ähnliche Untergruppen, aber ich glaube, in dem Beispiel mit A und B, hier unten, ist B keine Untergruppe, oder?
B ist eine Untergruppe. Die ist sogar.
Ein Invers?
Doch.
Ah, also das heißt
7, okay. Oh, sorry, ja. Genau, 7, 8, 9, 7, 9, 8, das ist sind zueinander Invers. Und das ist sozusagen schon mal Pro-Tipp: es ist isomorph. Wisst ihr noch, was isomorph hieß? Was heißt das? Ja?
Das ist eine Bijektion.
Und ein Homomorphismus. Also ein bijektiven Homomorphismus. Genau. Und auf jeden Fall sieht er ähnlich aus, zum Beispiel zu der alternierenden Gruppe auf drei Elementen, die wir kennen. Also die sieht ja so aus: D, 1, 2, 3 und 1, 2, 2. Ne? Und das ist auch eine Gruppe, das ist sowieso erst, also es ist halt dasselbe.
Ja, das ist nur Welt auf 9, nicht
als 9. Achso, sorry. Okay. So, dann würde ich sagen, dann starten wir jetzt aber den letzten Teil des Beweises. Und zwar, dass wir zeigen, dass alle Nebenklassen von U und G gleichmächtig sind. Was hieß gleichmächtig nochmal? Ich erinnere euch kurz, gleichmächtig heißt, es existiert eine bijektive Abbildung zwischen zwei, also zwischen den beiden Mengen. In dem Fall zwischen U und den Nebenklassen von U und G. So, gucken wir uns mal diese Bijektion an. Für jedes feste X aus G ist die Abbildung jedes G aus G auf G mal X abbildet eine Bijektion. Umkehrabbildung könnte man dann kriegen, indem man von rechts mit x hoch minus 1 multipliziert. Also die Abbildung sozusagen mal x hoch minus 1 das Ganze von rechts macht. So, das ist eine Lektion. Insbesondere ist dann auch die Einschränkung auf U. Gibt es dazu Fragen? Sieht ein bisschen unmotiviert inzwischen aus. Soll ich euch abholen? Es wird richtig cool gleich. Vielleicht noch. Gleich kommt der Satz von Lagrange. Yay! Der ist so super cool. Der spielt bei ganz vielen Sachen eine Rolle. Auch bei den Kilowätzen. So und alles, was so kommt. Den werdet ihr auch. Den Satz von Lagrange ganz, ganz oft, ich verspreche euch in den nächsten Wochen noch verwenden. Und sogar ja, wenn er in der Gruppentheorie bleibt. In der Gruppentheorie ist cool, ich habe es gerade schon gesagt. Gut, da es keine Fragen gibt, würde ich sagen, schauen wir mal weiter. So, jetzt kommt eine kleine Folge. 2.5. Wo wir eine Untergruppe U gegeben haben und dann steht da eigentlich nur geschrieben, dass dann sozusagen die Menge aller Rechtsnebenklassen G und U gleichmächtig zur Menge aller Linksnebenklassen ist. Also das, was wir vorhin gesagt haben, das ist unser Ziel, ist das auch noch zu zeigen. Das zeigen wir jetzt noch schnell, oder? Ja. Okay. So. Was heißt das erste mit dieser Aussage? Das heißt, es existiert eine bijektive Abbildung zwischen G und U, zwischen der Menge aller Rechtsnebenklassen und der Menge aller Linksnebenklassen. Und ich erinnere nochmal an diese Notation aus, was war das, Lemma 2.2, wo wir uns angeguckt haben, was das im Wert einer Menge ist. Sozusagen, dass man dann das Inverse reinzieht für alle Elemente aus dieser Menge. So, was heißt das jetzt hier? Wir haben die Untergruppe U von G gegeben. Wir wollen jetzt auch eine bijektive Abbildung definieren. Oder zwei Leute ist das, ne? Und zwar betrachten wir dafür die Abbildung, die jedes Element aus G auf sein Invers abbildet. Das Direktiv. Lässt also auch diese Untergruppe U, die wir gegeben haben, invariant, weil sie eine Gruppe ist, und bildet deshalb jedes G aus G. Wie fühlt ihr euch? Ist es so? Ich sag euch gleich, wird es so. Okay. So zu schnell? Ist es zu schnell? Ja. Nee, ist es in Ordnung? Nein,
das ist immer schwer.
Wir gucken uns jetzt noch eine kleine Definition an. Dann schaffen wir heute tatsächlich noch zumindest das anzugucken. Der Beweis ist eigentlich auch super schnell. Dann schaffen wir es noch, den Satz von Lagrange gleich zu sehen. Hey! So, gucken wir erstmal die neue Definition an, wenn es keine weiteren Fragen gibt. Gibt es denn noch weitere Fragen? Dann nur her damit. Okay. Ich sehe, es gibt keine weiteren Fragen. Dann würde ich sagen, starten wir mit der Definition des Index. Und zwar haben wir eine Gruppe G gegeben und eine Untergruppe U von G. Falls die Menge G mod U endlich ist, also die Menge aller Rechtsnebenklassen endlich ist, also es eigentlich nur endlich viele Rechtsnebenklassen von U in G gibt, dann bezeichnen wir mit sozusagen der Mächtigkeit von U in G, also mit, das ist halt der Index, ja. Dann bezeichnen wir mit diesem Symbol die Anzahl der Elemente in G mod U. Wir nennen dann das Symbol den Index von U in G, und das ist sozusagen die Mächtigkeit von G mod U, also die Mächtigkeit aller Rechtsnebenklassen von U in G. Das ist einfach nur ein anderes Symbol dafür. Warum wird das verwendet? Das spielt dann später im Satz von Sylow eine Rolle. Da werdet ihr das auch beschreiben. Und ich weiß gar nicht, warum das dann eigentlich eingeführt wurde oder warum man nicht immer diese Schrägstrich-Notation behalten wurde. Aber ich glaube, weil es vielleicht auch so schneller geht, das zu schreiben. Schrägstriche sind schwer zu tippen. Aber auf jeden Fall ist es sozusagen einfach, es ist nichts Neues, es heißt einfach nur, das bezeichnet ab sofort die Mächtigkeit der Menge G mod U und ist sozusagen die Anzahl der Elemente in G mod U. Genau. Ist die Menge G mod U hingegen unendlich, so sagen wir, dass der Index von U in G auch unendlich ist. Gucken wir uns vielleicht noch kurz ein Beispiel dafür an, dass das mal klar wird, was ist das jetzt genau? In Z plus, haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, haben wir die Untergruppe 3Z und die ist sogar normal, wenn Z arisch ist. In demzufolge ist jede Untergruppe Normalteiler. So, das heißt, wir sind sogar in einer Faktorgruppe, wenn wir jetzt Z modulo 3Z betrachten. Was ist da so drin? Da haben wir 3z plus 0, also 3z, 3z plus 1 und 3z plus 2 sind die Nebenklassen. Das heißt, in z mod 3z, was ja auch die Menge 3z plus z mit z aus z war, gibt es genau 3 Elemente. Das heißt, der Index von 3z in z ist 3. Dazu zum Beispiel für den Index. Also einfach sozusagen die Schreibweise hierfür. Wie gesagt, das werdet ihr später verstehen, warum dieser Index oder diese Größe davon so eine größere Rolle spielt. Kommt beim Satz von Sylow alles dann so. Da geht es dann um die Anzahl von Sylow-Gruppen. Das ist auch super cool und super spaßig. Ganz viel Spaß haben. Aber auf jeden Fall, ja, das ist ein Beispiel. In Z modulo 5Z. Was denkt ihr denn, was ist da an der Index? Die Frage ist jetzt also, wie viele Rechtsnebenklassen gibt es von 5Z und Z? Was heißt das quasi gesprochen? Wie viele Reste gibt es beim Teilen durch 5 in Z? Wer will es mir sagen? 5. Ja, 5. Das heißt, hier kommt 5 raus, der Index von 5z in z ist 5. Und ja, ich würde sagen, jetzt gib mir mal einen Trommelwirbel. Ja, jetzt kommen wir zum Satzlagerausch. Und der ist so toll. Der ist so toll, also er spielt beim Satz von Sylow, spielt er Stenner. Er liefert uns ganz viel. Und die Größe von Rechtsnebenklassen, die man nicht schnell so rechnen kann, die werdet ihr ganz häufig verwenden. Ich zeige euch mal was ihr gleich sagen könnt damit. Ich gebe euch mal so ein. Ich schreibe das mal einfach hier random rein. Wir haben jetzt eine beliebige Gruppe G. Das Einzige, was wir wissen über diese Gruppe, ist, dass sie Ordnung 12 hat. Jetzt gucken wir mal, was der Satz von Lagrange uns sagt. Wir haben eine endliche Gruppe G und eine Untergruppe U von G. Dann ist die Ordnung von G gegeben als das Produkt von der Ordnung von U mal dem Index meiner Mächtigkeit von der Anzahl der Rechtsnebenklassen von umgeben. Das sagt uns der Satz von Lagrange. Wirkt jetzt vielleicht erstmal super langweilig und ihr denkt euch jetzt so, was zur Hölle will Sophie uns gerade jetzt damit so anfühlen? Das ist doch, was ist daran so cool? Na, pass mal auf. Wenn wir jetzt eine Gruppe G haben, in Ordnung 12, und ich frage euch jetzt ganz einfach heraus, wenn wir uns eine beliebige Ortsgruppe U hernehmen, von dieser Gruppe G, wie groß kann denn diese Untergruppe U werden? Was für diese Einstellung haben wir irgendwas über die Ordnung von dieser beliebigen Untergruppe U von G sagen? Mit diesem Satz. Jetzt. Ja?
Ja, es muss ja dann ein Teiler von 12 sein sozusagen, also es kann nur 2, 3, 4 oder 6 sein.
Genau, und 1 und 12 auch noch, diese trivialen Aber ja, wir können plötzlich, wir können die Ordnung von U einschränken. Wir wissen, dass U, die Ordnung von U, nicht in der Menge von 5, 7, 8, 9, 10, 11 liegt. Das wissen wir jetzt. Wir können eine Menge ausschließen plötzlich, nur mit dieser Formel. Das ist verdammt cool, verdammt groß. Es ist sehr, sehr cool. Und ich würde sagen, das schaffen wir jetzt auch noch. Der Beweis ist eigentlich schon getan. Der ist nämlich eigentlich schon getan. Wir gucken mal, welche Karte wir haben. So. Was steht da denn noch, was wir gerade schon festgehalten haben? Also dieser Satz zeigt uns jetzt auch, dass insbesondere Ordnungen und Indizes von Untergruppen von G stets Teiler der Gruppenordnung sind. So, dann beweisen wir mal. Also mit Lemma 2.4 ist G die disjunkte Vereinigung der paarweise verschiedenen Rechtsnebenklassen von U und G. Haben wir auch gerade gezeigt. Und wir haben gezeigt, und diese sind gleichmächtig. Jetzt kommt dasselbe Argument, was wir vorhin hatten mit diesen Äquivalenzklassen und der Größe der Äquivalenzklassen und A kreuz B, wo wir uns die Größe von A kreuz B betrachtet hatten und dann gesagt haben, weil die Äquivalenzklassen alle gleich groß sind, können wir das als Produkt schreiben. Naja, guck, hattest du bisher erst einen Frage?
Ja, nee, das erklärt. Ich glaube, also es muss sein, wie ist die Vereinigung der Division? Also verschiedene Äquivalenzklassen, oder?
Nochmal. Das ist die G-Disjunkte. Oh ja. Ja, danke schön. Vereinigung der paarweise verschiedenen Rechtsnebenklassen von U und G. Ja, und wir sind gleich. Wir sind sofort fertig, denn dann erhalten wir jetzt schon, dass die Ordnung von G, also die Anzahl der Elemente, wir wissen ja, G ist die disjunkte Vereinigung aller Rechtsnebenklassen von U und G. Das heißt, jedes Element von G findet sich in einer Rechtsnebenklasse wieder. Wir kennen die Größe davon, und zwar, dass die alle gleich groß sind. Und dann ist das einfach wieder U mal die Anzahl der Rechtsnebenklassen. Also die Anzahl der Rechtsnebenklassen, weil die Größe des Inhalts der Rechtsnebenklassen, das ist bei U groß, weil es gleichmäßig zu U war. Und das hier ist einfach wieder der Index, wie wir es gerade kennengelernt haben. Und fertig sind wir. Die Teilbarkeitsaussage folgt dann daraus. Zack, fertig. Und eigentlich alles andere, was wir dafür gerade brauchen, haben wir gerade die ganze Zeit schon gewesen. Und jetzt haben wir eigentlich gerade nochmal aufgeschrieben, was. Also, wir verwenden jetzt schon nochmal dieses eine Argument, was wir auch in dem anderen Lemma gebraucht hatten. Mit diesem. 18, der Gruppenelement von G. Aber zack, haben wir so einen Satz plötzlich. Und warum ist der dann eigentlich so cool? Das, wir können jetzt ein bisschen hin und her gucken. Ne? Wir können jetzt auch umschreiben, was steht denn da jetzt? Da steht jetzt das G durch U. Und das kann nie 0 sein. Gleich die Anzahl der Rechtsnebenklassen von U und G ist. Das heißt, wenn wir uns sowas fragen wie bei endlichen Gruppen, wie, und wir haben G endlich gegeben, das heißt, wenn wir uns fragen, wie groß, wie viele Rechtsnebenklassen gibt es denn von dieser einen Untergruppe in G, können wir direkt ausrechnen und haben die Antwort. Ich sage euch jetzt mal noch einen Pro-Tipp, das ist nämlich so cool. Ihr nehmt heute gleich ganz viele Fakten mit nach Hause, nur mit diesem Satz von Lagrange. Wir überlegen mal kurz, was ist denn, wenn unsere Gruppe G, eine Biergruppe G, Primzahlordnung hat, wenn G jetzt eine natürliche Zahl ist und Primzahl ist. Was wissen wir jetzt über die Anzahl der Untergruppen von G? Wir wissen, jede Ordnung einer Untergruppe ist ein Teil der großen Gruppenordnung. Welche Teile gibt es von der Primzahl? Nur sich selbst und die 1. Das heißt, wenn wir jetzt eine Untergruppe U von G hernehmen, dann kann U nur Ordnung 1 oder P haben. Hat U Ordnung 1, das ist die triviale Gruppe, also 1G. Hat U Ordnung P, ist es G selbst. Das heißt, wir wissen jetzt in so einem kleinen Satz sowas Großes schon. Wenn wir Primzahlordnung haben, das haben wir auch gerade bei diesen K-Zügel, die ich oben reingeschrieben habe, also wenn ihr irgendwann diese erzeugte Untergruppe zum Beispiel von diesem Element betrachtet, dann darf man die erzeugte Untergruppe betrachten. Das hat Ordnung 5. Also, das lernt ihr dann alles noch. Aber damit könnt ihr ganz viele Aussagen sagen. Da wisst ihr dann, es hat Ordnung 5, das Erzeugnis davon, die Gruppe, wie davon erzeugt wird, und dann wisst ihr direkt, wie viele Untergruppen es gibt. Und zwar dann auch die Triviale. Fertig. Das könnt ihr für alle Zyklen von Primzahllängen her sagen, die dann sozusagen so eine Untergruppe erzeugen. Und das ist groß, das ist cool. Genauso könnt ihr auch beispielsweise jetzt in den Index, wenn wir jetzt die Gruppe U betrachten, D, 1, 2. Und wir betrachten D als Sim 3. Vielleicht jetzt als Abschluss von heute. Was ist denn dann der Index von U in G? Mit dieser Formel. Wir halten nochmal fest, die Ordnung von G sind 3, ist immer n Fakultät, also in diesem Fall 3 Fakultät, das ist 6. Jetzt können wir hier die Formel einsetzen. G durch die Ordnung G durch die Ordnung von U. Halten wir da? 3, weil wir hier 6 haben, durch 2 und dann halten wir das. Zack, haben wir ohne irgendwas ausrechnen zu müssen. Es kann auch anstrengend sein. Also, ihr macht jetzt alle Gruppenelemente von der Sum 3, das ist immer eine kleine Gruppe. Es gibt Gruppen von ganz großer Ordnung. Es wird immer anstrengender, das zu rechnen. Wir können jetzt mit so einer kleinen Gruppe schon direkt so ein Argument liefern. Das geht bei großen Gruppen genauso. Mit dieser coolen Formel. Ja. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir hatten alle gemeinsam Spaß. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bei Fragen könnt ihr jetzt natürlich noch vorkommen, wenn ihr wollt.